Ja, ihr Lieben, manchmal muss man die Seele auch mal so richtig baumeln lassen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Wunsch auch kennt. Ich habe euch so ein schönes Bild von der Hängematte dort mitgebracht. Manchmal sehnen wir uns danach, dass wir die Seele baumeln lassen können. Es ist übrigens heute so, es ist auch so, dass viele Forscher das heute bestätigen, gerade jetzt auch so in Zeiten des Lockdowns, obwohl vielleicht manches verlangsamt ist, dass es trotzdem ganz wichtig ist, ja auch für seine eigene Seele zu sorgen, auf seine Seele zu achten, sich auch mal was Gutes zu tun, also soweit das möglich ist bei den ganzen Einschränkungen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich konnte viele Dinge, die mir eigentlich gut tun, kann ich im Moment gar nicht mehr so machen. Aber ich denke, jeder findet da vielleicht trotzdem so seine Nischen. Ich weiß nicht, gestern war der 1. Mai und ich glaube mal, viele von euch haben da auch frei gehabt. Ich musste jetzt irgendwie noch die Predigt fertig kriegen, aber ich glaube, vielen von euch ging es so, ja, dass ihr da eigentlich nicht arbeiten musstet. Es war auch Samstag, es war schönes Wetter. Vielleicht habt ihr euch da mal was Gutes getan, mal einen längeren Spaziergang gemacht oder vielleicht euch mal ein gutes Essen gekocht. Vielleicht kennt ihr aber auch das Gefühl, dass man äußerlich alles Mögliche tut, damit man zur Ruhe kommt, damit man die Seele baumeln lassen kann, aber innerlich klappt es irgendwie doch nicht so ganz. Ne, da macht man fährt vielleicht sogar in Urlaub, vielleicht kennt ihr das auch, dass man sich die ersten Urlaubstage erstmal nur streitet, gibt es alles. Aber manchmal haben wir das Gefühl, wir planen alles so, dass wir uns eigentlich entspannen könnten, vielleicht machen wir ein Wellness-Wochenende oder vielleicht abends ein heißes Entspannungsbad und dann klappt es irgendwie doch nicht. Und die Gedanken kommen doch wieder. Oder die Gefühle. Oder vielleicht kommt ein blöder Anruf, der einen irgendwie aus der Bahn wirft. Äußerlich können wir einiges dafür tun, dass wir zur Ruhe kommen können. Aber es kann sein, dass die Seele es doch irgendwie manchmal nicht schafft. Dass die Gedanken kreisen, dass vielleicht die Gefühle blockieren. Und ich möchte mal einladen, heute dazu mal drüber nachzudenken, ja, welche Rolle vielleicht auch der Glaube bei diesem Thema spielen kann. Auch bei dem Thema Ruhe. Es ist ein großes Thema in der Bibel. Und heute eben, ich habe das Thema mal genannt, Ruhe und Ermutigung für die eigene Seele. Und das Thema habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die Bibel spricht an ganz vielen Stellen davon, dass sie, ja, dass der Glaube uns Ruhe schenkt, dass Gott uns eine Ruhe schenken möchte. Und dieses Gefühl der Unruhe, das kennen Menschen anscheinend schon sehr lange. Also sonst bräuchten wir ja auch, ich sag mal, dieses Angebot nicht, bei Gott zur Ruhe zu kommen. Also es gibt so etwas wie eine Grundunruhe auch in uns Menschen. Und das ist schon sehr, kennen die Menschen schon sehr lange. In dem Psalm ist da die Rede von, beispielsweise im Psalm 42, Vers 6. Da heißt es, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Interessant, ne? Es scheint also etwas zu sein, was Menschen schon lange kennen. Also eine gewisse Unruhe, die vielleicht in uns da ist. Oder vielleicht kennt ihr auch diesen bekannten Satz, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das klingt natürlich zunächst auch mal nach einem Bibelzitat. Ist es aber eigentlich nicht. Natürlich ist das eine Grundwahrheit, die auch so in der Bibel steht und die da vorkommt. Aber das ist ein Satz von Augustinus aus seinen sogenannten Confessiones, aus den Bekenntnissen. Augustinus ist ein alter Kirchenvater, der hat ein wildes Leben hinter sich, bevor er zum Glauben kommt. Das ist ganz interessant. Wir lesen auch in seinen Konfessionen, dass seine Mutter in besonderer Weise immer für ihn gebetet hat. Also es war ein großes Gebetsanliegen, dieser Sohn. Später ist er ein großer Kirchenvater geworden. Und von ihm stammt dieser Satz, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ich denke, was an diesen Sätzen deutlich wird, ist, dass es tatsächlich so etwas gibt wie eine innere Unruhe, die einfach auch in uns da ist. Und manchmal ist es so, dass man diese Unruhe erst spürt, wenn es äußerlich ruhig wird. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dass wenn es äußerlich vielleicht mal um uns herum ganz still wird, vielleicht auch wenn wir alleine sind, dass wir dann vielleicht so etwas spüren wie, eine innere Unruhe. Es gibt ja auch Menschen, die können gar nicht gut mit sich selbst alleine sein. Ist ja auch immer ganz spannend, mit wem man dann da zusammen ist, wenn man mit sich alleine ist. Da kommen immer ganz schöne Dinge hoch. In dem Psalm begegnet uns das häufig, und wir haben das eben auch in den schönen Liedern gesungen, dass der Beter manchmal zu seiner eigenen Seele spricht und sich beruhigt. Also das gibt es durchaus in der Bibel, das ist eine ganz alte Geschichte. Heute in der Psychologie nennt man das Autosuggestion. Das ist aber tatsächlich auch eine erwiesene Methode, wie man sich beruhigen kann und wie man mit sich selbst auch im Gespräch sein kann. Also es hilft nicht immer und nicht immer gegen alles. Es gibt auch Ängste, die sehr, sehr stark sind. Aber ich muss mich manchmal auch, also es wirkt vielleicht manchmal ganz ruhig so vorm Gottesdienst, aber für mich ist das auch immer eine Aufregung. Und manchmal muss ich auch zu meiner eigenen Seele sagen, in der Regel hat das doch immer ganz gut geklappt. Und es wird schon. Also man kann sich auch selbst beruhigen. In unserem Psalm, geht es ja weiter, da heißt es, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Also auch schon das Gespräch mit der Seele, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Also das ist quasi so ein Gespräch mit der eigenen Seele. Man kann also sich selbst ein guter Freund sein. Weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber es ist ja in der Regel so, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn es einem guten Freund oder einer guten Freundin schlecht geht. Was würdet ihr machen? Ich vermute mal, wenn sie nicht da ist, würdet ihr anrufen und würdet versuchen, die Person irgendwie aufzubauen, ihr ermutigende Worte zuzusprechen. Und die Bibel kennt das auch, und das ist gar nicht mal so verkehrt, dass man auch sich selbst oder seiner Seele ermutigende Dinge zuspricht. Man kann also sich selbst ein guter Freund sein. Das kann eine Zeit lang oder es kann auch für gewisse Situationen wirklich ganz gut helfen. Ich musste so an meine Klassenlehrerin denken aus der Grundschulzeit. Ich weiß nicht, man hat ja wirklich so prägende Personen noch vor Augen. Ich denke, ihr kennt alle noch eure Lehrer aus der Grundschulzeit, vielleicht sogar noch mit Namen. Also ich könnte die, glaube ich, noch aufzählen. Und meine Klassenlehrerin Frau Wichert, die hat das immer wirklich praktiziert, dieses sich selbst beruhigen. Wenn sie mal gerade aufgeregt war, dann stand sie da, hat sich selbst auf die Schulter geklopft und hat gezählt. 21, 22, 23. Ganz ruhig, Christa. Sie hieß Christa mit Vornamen. Also sie hat das irgendwie in gewisser Weise so praktiziert. Man kann sich selbst auch ein guter Freund sein. Vielleicht müssen wir das manchmal auch lernen. Allerdings hat das natürlich auch gewisse Grenzen. Und ich möchte ja jetzt heute auch keinen Vortrag über Autosuggestion halten, sondern nochmal mit uns in besonderer Weise darüber nachdenken, was der Glaube vielleicht auch für eine Rolle spielt bei dieser Ruhe, nach der wir uns eigentlich alle sehen, nach dieser Ruhe, die in unser Leben kommen kann. Und deshalb habe ich jetzt ein paar Gedanken dazu aus einem recht bekannten Bibelabschnitt aus Matthäus 11, die Verse 25 bis 30, den Älteren unter euch vielleicht geläufig unter dem schönen Titel der Heilandsruf. Das kennen wir jetzt nicht mehr so im heutigen Deutsch, aber der Heilandsruf ist ein bekanntes Wort Jesu, wo Jesus selber einlädt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich lese uns mal den Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie gesagt, dieser Abschnitt, ich denke, vielen von euch sicher bekannt als der Heilandsruf, gerade der Vers 28, kommt her zu mir alle. Ich werde da auch noch drauf eingehen, aber ich möchte das mal so ein bisschen von hinten aufrollen, denn am Ende heißt es ja hier in Vers 29, denn so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also das ist etwas, was Jesus hier verspricht und wo er etwas zu sagt. Wie finden wir Ruhe für unsere Seelen? Jesus sagt, so werdet ihr sie finden. Und da sind wir natürlich schon so richtig beim Eingemachten und auch schon mal dabei, nochmals nachzudenken, ja, wer ist Jesus überhaupt, dass er sowas sagen kann, dass er uns Ruhe für unsere Seelen versprechen kann. Und ich sag mal so, das, was Jesus anbietet, hier auch in diesem Heilandsruf sozusagen, das ist mehr als nur ein Tai-Chi-Kurs, wo wir zur Ruhe kommen. Das ist auch mehr als ja, irgendwelche Entspannungstechniken nach Jakobs oder was weiß ich, alles vielleicht mal ganz gute Sachen. Aber das, was Jesus hier anbietet, ich würde es mal so sagen, das ist nicht eine reine Symptombekämpfung. Das ist auch mehr als nur so, dass sich selber sagen, sondern ich glaube, das, was Jesus hier anspricht, das geht bis in die tiefsten Tiefen auch unserer Seele hinein. Das setzt im Grunde da an, wo eigentlich unsere innere Unruhe auch verwurzelt ist. Und zwar bei der Frage eigentlich nach dem Sinn und nach dem Ziel unseres Lebens. Ich glaube, dass Jesus uns vor allem da Ruhe reinbringen möchte, weil das auch die Wurzel ist. Das ist eigentlich die Wurzel der ganzen Unruhe, die wir haben. Und Jesus wusste darum. Er weiß, dass wir Menschen uns, ja, dass wir Gott abhanden gekommen sind und er weiß, dass wir jetzt eigentlich, so wie Augustinus es sagt, dass ja unsere Seele eigentlich unruhig ist, bis wir Ruhe gefunden haben in ihm. Und ich möchte nochmal so mit uns ein paar kleine Gedanken denken. Der erste ist ein bisschen länger, die anderen beiden ein bisschen kürzer, wo es eigentlich nochmal darum gehen soll. Was ist überhaupt eine unruhige Seele und wo kommt das überhaupt her? Und da habe ich mal einen ersten Gedanken dazu. Ich hätte vielleicht ein Fragezeichen dahinter machen sollen, Unruhe für Denker. Jetzt steht hier ein Ausrufungszeichen. Vielleicht könnte man auch ein Fragezeichen dahinter setzen. Und ihr seht, ich habe das schöne Bild von der Bielefelder Kunsthalle hier gesucht. Da vorne sitzt nämlich der Denker oder beziehungsweise er saß. Unser Denker ist nämlich auf Reisen gegangen. Falls ihr mal an der Kunsthalle vorbeifahrt, gibt es den da im Moment nicht, weil es irgendwo eine Rodin-Ausstellung gibt, wo dieser Denker nun ist. Interessanterweise hat bei diesem Bild jemand ihm eine Maske in die Hand gedrückt. Vielleicht könnt ihr das sehen. Und er überlegt und er denkt. Worum geht es letztendlich bei der Unruhe in unserem Leben so ganz grundsätzlich? Wenn wir auch unseren Bibelabschnitt hier nochmal sehen, da spricht Jesus von einer Wahrheit. Von einer Wahrheit, wie es hier heißt, die den Weisen und Klugen verborgen ist, aber den Unmündigen geoffenbart. So beschreibt Jesus das hier. Das ist eigentlich ein starkes Stück, weil wenn wir das Ganze uns mal ansehen, eigentlich ist das ein Lobgesang, den Jesus hier ausspricht. Er fängt ja an, also es ist wie so ein Lobgesang, er fängt an und sagt, Vater, ich preise dich dafür, dass du es den Weisen verborgen und den Unmündigen geoffenbart hast. Also es scheint für ihn ein Grund zum Danken zu sein. Klingt für uns erstmal nicht so ganz zugänglich, aber was heißt das? Das heißt doch im Grunde, dass es eine Wahrheit gibt, die uns eine Ruhe schenken kann, für die aber vielleicht ein großer Intellekt oder vielleicht das Meinen, die Wahrheit gebracht zu haben, gar nicht nötig ist, sondern dass es vielleicht eine Weisheit gibt, eine Wahrheit, die eigentlich allen zugänglich ist. Das dürfen wir jetzt nicht falsch verstehen, denn es gibt ja auch so die Vorstellung, dass wenn man glauben soll oder wenn man in die Kirche gehen soll, dass man dann an der Garderobe neben seinem Mantel und seinem Hut vielleicht auch noch sein Gehirn abgeben muss, damit man nur ja nicht nachdenkt, sondern nur glaubt, ne? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ne? Für Denken ist da nicht viel Platz. Also ich glaube, das ist hier nicht gemeint. Und es gibt in der Bibel auch genug zum Nachdenken. Und das ist auch richtig gut so, finde ich. Und manch einer ist auch über die Fragen des Denkens und der Suche nach Wahrheit zum Glauben gekommen. Und es gibt auch einen ganzen Bereich in der Bibel, den nennt man die Weisheitsliteratur. Also es gibt da eine ganze Menge zu denken. Also die Sprüche Salomos gehören dazu. Wir haben heute diesen schönen Wochenspruch gehört, das Buch Prediger. Das ist eigentlich Weisheitsliteratur und da gibt es ganz kluge Sätze drin, über die es auch lohnt nachzudenken. Also es gibt im Glauben auch genug zu denken. Und es sind auch Wissenschaftler zum Glauben gekommen, auch bis in die heutige Zeit, die irgendwann an die Grenzen ihres Systems kommen und nachgedacht haben, was gibt es denn dahinter? Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen viele von euch Harald Lesch, der bekannte Physiker, der immer mal wieder im Fernsehen ist. Leschs Kosmos und solche Sendungen gibt es da. Und der hat einen schönen Satz gesagt, der hat gesagt, für ihn war das eigentlich nie ein Problem, Wissenschaftler und Christ gleichzeitig zu sein. Und so gibt es viele gute Beispiele, dass Denken dazugehört. Aber was ist hier gemeint, wenn Jesus jetzt sagt, den Weisen und Klugen ist es verborgen? Für mich heißt das andersrum gedacht, es ist eigentlich jetzt für alle zugänglich. Und es kann manchmal sein, dass so ein großer Intellekt oder vielleicht auch ein bestimmter Intellekt manchmal sogar auch dem im Wege stehen kann. Wenn es vielleicht ein Intellekt ist, der sich nicht festlegen möchte oder ein Intellekt ohne Basis. Und interessant ist es, dass in der Weisheitsliteratur die Begriffe eigentlich andersrum gebraucht werden. Da ist nämlich der Weise, der nach Gott fragt. Und da ist der dumm oder ein Narr oder ein Tor, der Gott nicht für real hält oder der es meint, nicht nötig zu haben, an Gott zu glauben. Und positiv ist es immer so, der Weise ist der, der nach Gott fragt und auch in seinen Geboten lebt und in seinen Ordnungen lebt. Und ich denke, dass Jesus hier vielleicht doch auch so die besondere Gruppe der damaligen Schriftgelehrten vor Augen hat, denen vielleicht auch was im Wege stand, nämlich vor allem das zu akzeptieren, was Jesus hier auch in unserem Abschnitt sagt. Denn was ist dem Klugen und Weisen verborgen? Und da steht im Grunde im Vers 27, dass Jesus nämlich sagt, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Das ist, glaube ich, diese tiefe Wahrheit, die manchen verborgen bleibt, die vielleicht auch für manche Unruhe bedeutet oder die sie unruhig macht, weil Jesus drückt hier das Verhältnis zu Gott aus wie von einem Vater zu einem Sohn. Und das ist etwas, wo er sich natürlich auch für die damaligen Theologen, wo er sich da ganz schön ja auf heißes oder auf Glatteis bewegt. Aber das ist anscheinend diese Wahrheit, um die es hier geht. Erstmal diese tiefe Wahrheit, in der wir auch Ruhe finden können. Nämlich zu sehen, Gott ist uns in Jesus Christus nahegekommen. Er ist Gottes Sohn. Und Gott möchte auch Beziehung mit uns haben. Ich meine, es sind immer so zwei Wege, die es gibt, die vielleicht auch ineinander gehören, wie Menschen zum Glauben kommen. Das eine, denke ich, ist schon auch ein Weg, wo wir uns über unser Denken und unseren Intellekt Gott nähern können, wo wir Fragen stellen ans Leben, Fragen stellen an die Ewigkeit, Fragen nach dem Sinn des Lebens und ähnliches. Und ich glaube, dass das wirklich auch so ein erster Weg sein kann. Und in den Propheten heißt es, dass Menschen, die Gott suchen, dass sie ihn auch finden werden, schreibt Jeremia. Also Menschen, die sich da wirklich auch auf den Weg machen. Im Propheten Amos heißt es, dass die, die Gott suchen, leben werden. Also dass allein das schon Leben bedeutet. Entscheidend ist natürlich, dass wir da auch an die richtige Stelle gehen und Gott an der richtigen Stelle suchen. Und das Zweite ist, dieser zweite Weg, das ist so die Bewegung von uns. Aber der andere Weg ist auch, dass Gott immer, ja, dass Gott auch ein Gott ist, der sich immer wieder gezeigt hat, der sich selbst geoffenbart hat. Und so wird das ja auch hier in unserem Abschnitt beschrieben, ne? Dem ist Jesus offenbart. Also das gehört auf der anderen Seite auch dazu. Gott hat sich immer wieder gezeigt. Dem Mose damals im brennenden Dornbusch, dem Propheten und bis hin zu Jesus Christus, wo er ja sich uns auch gezeigt hat. Aber nun gibt es anscheinend weise und kluge Menschen, denen da irgendwas im Wege steht. Und ich glaube, dass das große Problem ist, damals wie heute, dass die Menschen sich ungerne festlegen wollen. Das ist heute vielleicht noch mehr ein Problem als damals. Es gibt so eine gewisse Angst, sich zu binden. Und man lässt sich gerne noch ja so eine Hintertür offen, so in unserem Leben. Aber wenn so eine Hintertür offen bleibt, dann bedeutet das natürlich auch, dass die Seele noch nicht zur Ruhe kommen kann und dass die Seele noch unruhig ist. Und es ist schon so, es macht vielleicht zunächst mal so ein bisschen Respekt, wenn Jesus jetzt so daherkommt und sagt, wie an anderen Stellen, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also so sehr radikale Stellen. Oder ich und der Vater sind eins. Und heute ist oft ein Problem, dass Menschen sich nicht so gerne festlegen wollen und festlegen lassen. Und dann bleibt die Suche natürlich offen. Und das ist auch so, wenn wir uns nur halbherzig Jesus öffnen. Ne, dann bleibt etwas immer an Unruhe auch in uns. Und Gott möchte, dass wir zur Ruhe kommen. Er bietet uns das an, hier nochmal ganz deutlich in diesem Ruf. Und das ist ja ein schöner Vers, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ne, wer kann das schon von sich sagen? Also ich kann jetzt klar meine Hand auf deine Schulter legen und dich trösten, aber wirkliche Erquickung für die Seele, das ist das, was Jesus hier ja schon an der Wurzel quasi packt. Da geht es nicht nur darum, die Hand auf die Schulter zu legen, sondern da geht es eigentlich um den tiefsten Sinn, die Suche, die Unruhe in unserer Seele. Und für mich ist das immer so ein bisschen so, ich habe mal gern, ich bin ja so an der Weser groß geworden. Die Weser wurde bei uns schon sehr breit und es gab einen schönen Hafen bei uns in Bremen-Vegesack. Und für mich ist das immer so ein Bild auch für zur Ruhe kommen, wenn so ein Schiff angelegt hat. Und so ähnlich stelle ich mir das einfach vor und mache mir das auch bildlich klar, ne, dass meine Seele zur Ruhe kommen kann, wie in so einem Hafen, dass ich festmachen kann, dass ich meinen Anker werfen kann. Natürlich können wir jetzt sagen, okay, wir suchen noch weiter. Also wir machen erstmal so eine Sache fest und suchen dann noch weiter. Aber ich glaube, dass das ganz schwierig ist. Und das stelle ich mir so ein bisschen so vor, wenn ich sag mal, bei der Verlobung meiner Frau damals gesagt hätte, ja, Verlobung gut und schön, aber für mich heißt das, ich mache erstmal was fest und gucke dann nochmal, was der Markt sonst noch zu bieten hat. Ich glaube, meine Frau hätte sich nicht so gerne auf mich eingelassen. Und es ist so, das Ja Gottes, das steht schon da. Aber zu einer Beziehung gehören immer zwei. Und die Seele kommt zur Ruhe, wenn ich dieses Ja erwidere. Ich möchte noch einen zweiten und einen dritten Gedanken mit uns denken, weil das ja jetzt gerade auch hier deutlich wird, dass es eine Ruhe für Schwache gibt. Also für Kluge gibt es anscheinend so manche Hindernisse, aber es heißt hier, den Unmündigen hat er es geoffenbart. Und das heißt, auch wieder eine Aktivität Gottes. Also Gott stellt sich dazu, Gott zeigt sich, Gott offenbart sich. Es ist etwas, was von ihm ausgeht. Und manchen scheint es hier verborgen zu sein. Andere wiederum finden gerade in Jesus und gerade jetzt in seiner Wahrheit, die er hier anbietet, das, was ihnen ihren Leben Sinn und Halt gibt. Vielleicht ist es manchmal so, dass den Klugen und Weisen, vielleicht sind sie sich auch manchmal ein bisschen zu schade für diese einfache Wahrheit oder diese einfache Weisheit, nämlich dass Gott uns so sehr liebt, dass er in Jesus Christus in die Welt kommt. Das ist eigentlich so eine ganz einfache Wahrheit, aber doch so schwer für manche. Aber dann sind da zum Glück die anderen, die sich freuen, dass da jetzt endlich mal jemand ist, der sie sieht, der ihnen Ermutigung zuspricht, der für sie da ist. Und das sind nun ganz spezielle Leute, die Jesus jetzt hier anspricht. In der Bibel ist oftmals die Rede davon, wenn Gott einlädt oder wenn Jesus einlädt, ist oftmals die Rede von einem großen Fest. Also es gibt ein Gleichnis von einem Festmahl, gibt ein Gleichnis von einem Hochzeitsfest. Und in diesen Gleichnissen beschreibt Jesus, dass im Grunde die geladenen Gäste, die er eigentlich ansprechen wollte, also vielleicht die geistlichen Menschen der damaligen Zeit, dass die gar nicht kommen, sondern dann wird die Einladung noch mal ganz weit ausgesprochen und plötzlich kommen die ganzen anderen und da heißt es, die Lahmen, die Schwachen, die Sünder, die kommen da alle angehumpelt. Und ich weiß nicht, ob ihr das Bild so vor Augen habt, aber stellt euch das mal so ganz plastisch vor. Was heißt das konkret, dass da jetzt die Unmündigen und die Schwachen kommen? Und was ist das, ich sage es mal für uns auch, was ist das für ein Bild von Gemeinde, das dann vor euren Augen entsteht? Wenn plötzlich die Unmündigen kommen, die Schwachen die Bedürftigen, die Armen. Stellt euch das mal bildlich vor. Lauter mühselige und beladene, unmündige und Schwache kommen zusammen. Und das ist die Gemeinde. Letztendlich. Gemeinde Gottes ist auch immer die Gemeinde der Schwachen und der Bedürftigen. Das ist die Gemeinde derer, denen Jesus Ruhe für die Seelen verspricht und die dieser Einladung kommen. In unserem Text ist das im Grunde diese Ruhe an zwei Dinge geknüpft, die anscheinend die Schwachen und die Unmündigen aufnehmen. Es ist an zwei Dinge geknüpft. In Vers 29 heißt es: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das Herzen könnt ihr in Gedanken noch groß schreiben. Das habe ich vorhin noch gesehen, dass ich das leider klein geschrieben habe. Aber wie ist das hier? Hier heißt es, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Vorher sind zwei Dinge genannt. Also es ist anscheinend an zwei Sachen geknüpft und ich möchte das einfach vom Bibeltext hier nehmen und nicht so meine Gedanken euch weitergeben. Was sind das für Bedingungen? Das Erste, was hier gesagt ist, ist sein Joch auf sich nehmen. Nehmt auf euch mein Joch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist das immer so, wenn ich diesen Bibeltext lese. Vorher sagt Jesus, kommt her, ich will euch erquicken. Und jetzt heißt es plötzlich, nehmt auf euch mein Joch. Also das klingt so ein bisschen nach einer Mogelpackung, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber also erstmal klingt das nicht einladend. Ne? Also ich weiß nicht, welches Bild ihr so vom Joch habt, aber es klingt jetzt erstmal nicht nach Wellnessurlaub oder Hängematte oder Liegestuhl. Dazu muss man sagen, Jesus hat uns auch kein Leben im Liegestuhl unbedingt versprochen. Also er hat uns nicht versprochen, dass es ein Leben gibt, wo es keine Probleme mehr gibt. Und vielleicht sind da auch noch Dinge, wo Gott an uns arbeiten möchte. Er hat uns kein Leben versprochen, wo es kein Leid gibt. Und das Entscheidende an so einem Joch auch der damaligen Zeit ist ja im Grunde, ich weiß nicht, ob ihr das so vor Augen habt, aber im Grunde war das ja so ein Holzbalken, der als Zuggeschirr benutzt wurde, wo in der Regel zwei Tiere eingespannt wurden und dann entweder ein Pflug oder ein Wagen gezogen wurde. Das war ein Joch. Man kannte das eigentlich fast nur als ein Zweierjoch. Und wenn wir das mal übertragen, auch für das, was Jesus hier sagt, Ermutigung für die eigene Seele finden, dann heißt das doch im Grunde, nehmt auf euch mein Joch. Dann heißt das, an einer Stelle bin ich da drin, an der anderen Stelle hilft Jesus mir tragen. Und das heißt auch, mal übertragen gesagt, wenn ich mich vor den Karren Jesu spannen lasse, ja, dann bleibe ich in der Spur, die Jesus für mein Leben gelegt hat. Und dann hilft er mir sogar dabei, auch diese Last zu tragen. Und das ist etwas, wo unsere Seele auch Ruhe finden kann. Jesus sagt hier, so werden wir Ruhe finden für die Seele. Das Zweite, was hier gesagt ist, finde ich auch noch mal ganz spannend, nämlich von Jesus lernen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und ich denke, da gibt es eine Menge, was wir von Jesus lernen können. Und das Erste ist, zu sehen, wie Gott ist. Dass Gott eben ein Gott der Liebe ist und sich in Jesus festgelegt hat und sein Ja zu uns ausspricht. Wir können von Jesus noch viele andere Dinge lernen, wenn es ja heißt, lernt von mir. Wir können lernen, wie Leben gelingt, weil uns in Jesus ja der begegnet, der mit dem Schöpfer eins ist. Wir können uns auch eine Menge von Jesus abgucken. Also man kann eine Menge von Jesus lernen. Jesus lädt uns ja ein, ihm nachzufolgen. Oder hier ist eben das Bild, sich einspannen zu lassen. Mit in sein Joch, nehmt auf euch dieses Joch. Und dann können wir auch Eigenschaften lernen von Jesus. Hier sind zwei Eigenschaften genannt, sanftmütig und demütig. Und ich sage mal so, diese Eigenschaften Sanftmut und Demut, das sind Eigenschaften einer zur Ruhe gekommenen Seele. Könnt euch ja mal überlegen, was das Gegenteil wäre. Aber Sanftmut und Demut, das sind Eigenschaften einer zur Ruhe gekommenen Seele. Dann wächst das in uns. Daniel hat vorhin gesagt, Ne, unser Körper, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und Paulus spricht an einer Stelle von der Frucht des Geistes, die wächst. Ich sage mal, wenn wir uns einspannen lassen in diesen Karren, dann wächst Frucht in unserem Leben. Paulus führt das aus im Galaterbrief. Sanftmut, Demut, Geduld, eine ganze Menge Dinge. Und das sind eigentlich Dinge, die in unserem Leben wachsen, wenn die Seele zur Ruhe kommt. Ich habe zum Schluss noch einen letzten Aspekt, einen ganz kurzen letzten Gedanken, der natürlich auch hier drin steckt in diesem ganzen Abschnitt. Beruhigt in die Ewigkeit. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der hier drin ist. Ruhe für die Seele, das hat auch einen, ja, man kann das in einem Fachwort ausdrücken, in der Theologie sagt man eschatologischen Aspekt, also einen Aspekt auf die Ewigkeit hin, dass wir unseren Seelenfrieden finden, jetzt und in Ewigkeit. Ne, auf den englischen Grabsteinen steht immer Rest in Peace, Ruhe in Frieden. Und der Körper wird sicher in Frieden ruhen, aber was ist mit unserer Seele? Und da möchte uns Jesus auch Ruhe drüber schenken. Und letzten Endes braucht uns dann auch diese letzte Grenze, der Tod, nicht mehr schrecken. Ruhe für die eigene Seele finden. Ich denke, da sind viele Aspekte für euch drin, wo ihr vielleicht auch noch mal nachdenken könnt. Für mich heißt das zuallererst, Ruhe für die Seele finden heißt zu wissen, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin gesucht von Gott. Ruhe für die Seele finden heißt auch zu wissen, wo mein Heimathafen ist, wo ich zu Hause bin, wo ich meinen Anker legen kann, auch ja in dem tosenden Meer dieses Lebens. Und es bedeutet auch natürlich, es steht nichts mehr zwischen mir und Gott. Keine Schuld, keine Mächte und Gewalten, wie Paulus uns das ausdrückt, und auch letzten Endes der Tod nicht. Gott möchte uns Ruhe schenken. Gott möchte, dass wir entspannt durchs Leben gehen, nicht unruhig oder ängstlich. Und das möchte ich euch auch einfach zusprechen. Manchmal müssen wir es unserer Seele vielleicht nochmal sagen, so wie es im Psalm heißt. Was betrübst du dich und bist so unruhig in mir, meine Seele? Harre auf Gott, warte auf ihn und so wirst du ihm noch danken. Amen.